Histopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hicopod. Mein Name ist Janis Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes widmet sich diese kleine Sonderreihe von Hicopod den Ereignissen im Jahr 1945 in Berlin und Brandenburg. Dabei stehen unterschiedliche Perspektiven auf die Zeit vor und nach dem 8. Mai im Spannungsverhältnis zwischen Ende des nationalsozialistischen Staats und Neuanfang im Vordergrund. In der heutigen ersten Folge werfen wir einen Blick auf die militärische Situation in den letzten Monaten und Wochen des Krieges. 1945 erreichten die Kämpfe auch unmittelbar die brandenburgische Heimat, was schließlich in der Schlacht um Berlin gipfelte. Wir werfen einen Blick auf die Operationen in Brandenburg, die Schlacht um die Reichshauptstadt und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Dazu begrüße ich heute Dr. Peter Lieb, Militärhistoriker aus Potsdam. Nach dem Studium der neueren und neuesten Geschichte, Geschichte Ost- und Südosteuropas und Betriebswirtschaftslehre in München und Paris, war zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte und promovierte 2005 mit einer Arbeit über Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943-44. Anschließend war er Senior Lecturer im Department of War Studies an der Royal Military Academy in Sandhurst, Großbritannien und ist seit 2015 in verschiedenen Positionen in der Militärgeschichte in Potsdam beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Lieb.
Grüß Sie Gott, Herr Bergmann.
Zu Beginn des Jahres 1945 verlief die Ostfront noch in etwa vom Baltikum bis zu den Karpaten, also weit östlich vom Deutschen Reich. Bald darauf begann die Rote Armee aber eine neue Offensive, die sie bis an die Reichsgrenze heranführen sollte. Vielleicht können Sie ganz zu Anfang einmal kurz die Situation und die Vorbedingungen der militärischen Verhältnisse 1945 skizzieren.
Sie haben es ja schon schön aufgezeigt, das Deutsche Reich oder der Frontverlauf zieht sich da noch vom Baltikum bis zu den Karpaten. Sprich, im Osten des Deutschen Reiches, bis auf ganz kleine Gebiete, ist die Rote Armee noch nicht aufs Reichsgebiet gedrungen. Ähnlich sieht es auch im Westen aus. Aachen ist zwar bereits von den Amerikanern im Herbst 1944 befreit worden, aber ansonsten sind die Westalliierten, haben es auch noch nicht geschafft, auf Reichsboden vorzudringen, haben sich da in längerwierige Kämpfe, Stichwort Hürtgenwald, verzettelt. Auch im Südosten und im Süden, also nirgendwo sind die Alliierten noch auf größeren Reichsgebieten. Also wie gesagt, auf einen Blick auf der Karte sieht es jetzt für das Deutsche Reich nochmal gar nicht so schlecht aus. Aber wenn man sich so der Hintergrund dahinter anschaut, ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das Deutsche Reich die volle militärische Niederlage erleiden wird. Also wenn man sich anschaut, die Rüstungsproduktionen, die erreichen zwar nochmal erstaunlich hohe Zahlen, selbst 1945, aber die Deutschen sind da von den Alliierten längst abgehängt worden. Hinzu kommen riesige Verluste, die die Wehrmacht erleiden muss, vor allen Dingen an der Ostfront, das Heer im Kampf gegen die Rote Armee und die Luftwaffe im Kampf gegen die Westalliierten, Luftkrieg über dem Reich. Hat dafür gesorgt, dass auch so sozusagen erstens mal viele Offiziere gefallen sind oder nicht mehr vorhanden sind oder auch Piloten für die Luftwaffe, also sprich sozusagen das Spezialpersonal fehlt. Und ganz massiv kommt noch hinzu für die Deutschen das Problem des Treibstoffes. Also die letzten Kriegsmonate sind davon gekennzeichnet, mit der militärischen Kriegführung des Deutschen Reiches durch einen unglaublichen Treibstoffmangel, was sich auf die Luftwaffe und auf die Panzerwaffe dann vor allem niederschlägt. Gleichwohl, es gibt eben noch einige Trumpfkarten, einige, wie ich vorher gesagt habe, die Panzerproduktion ist eigentlich noch relativ hoch zu dieser Zeit. Die Deutschen durch überlegene Doktrin und auch durch viel Kriegserfahrung können da durchaus den Alliierten immer wieder punktuell nochmal widerstehen und auch Hitler entschließt sich sogar in dieser Situation Mitte Dezember nochmal zu einer großen Offensive im Westen. Die sogenannte Ardennenoffensive, aber die scheitert sehr schnell nach einigen Anfangserfolgen und hat als Resultat, dass die Deutschen dann letztlich ihre letzten Panzerreserven verlieren. Und knapp einen Monat nach Beginn dieser Ardennenoffensive, als diese schon längst gescheitert ist, beginnt dann an der Ostfront der Angriff der Roten Armee. Die Winteroffensive 1945, lange erwartet und die Deutschen, die kaum mehr noch über mobile Reserven zu diesem Zeitpunkt an der Ostfront verfügen. Diese Offensive entwickelt sich dann sehr schnell für die Deutschen zu einem kompletten militärischen Desaster.
Genau, Sie haben es schon gesagt, Anfang 1945 beginnt dann die Rote Armee diese Offensive. die ja dann sehr schnell sie bis sozusagen an die Reichsgrenze heranführt. Wie sahen denn die Armeen aus, die sich da jetzt gegenüberstanden?
Fangen wir mal mit der sowjetischen Seite an. Die sowjetische Seite genießt einen riesigen Vorsprung, was das Material betrifft. Also die Materialüberlegenheit ist immens. Panzer und Artilleriegeschütze und Flugzeuge. In allen Bereichen ist die Rote Armee den Deutschen gnadenlos überlegen. Das betrifft auch das Personal, also immer wieder diese Bilder, die wir auch immer wieder nach dem Krieg vermittelt bekommen haben, diese unglaubliche Überlegenheit der Roten Armee an Menschen oder an Soldaten, einfach an der schieren Masse. Das muss man etwas relativieren für die letzten Kriegswochen oder Kriegsmonate. Es ist nicht mehr so, dass die Rote Armee auf ein unendliches Reservoir an Menschen zurückgreifen kann, also wie sie es noch 1941 gemacht hat. Die müssen da schon etwas vorsichtiger operieren, sodass man eigentlich verkürzt sagen kann, 1941 vor den Toren Moskaus hatte die Rote Armee viele Menschen, aber wenig Material. Und 1945 relativiert sich das Ganze, was die Menschen betrifft, aufgrund der vielen und hohen Verluste, 10 Millionen Mann bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr, hat auch die Rote Armee nicht mehr ein unendliches Reservoir an Menschen. Also man kann sagen, 1945 hat sie nicht mehr so viele Leute, zwar schon noch sehr viele, aber sehr viel Material. Also die russische oder sowjetische Rüstungswirtschaft hat da durch massive Mobilisierung einen großen Beitrag dazu geleistet. Und wenn man sich die deutsche Seite dagegen anschaut, die ist, wie gesagt, ihre letzten Reserven mehr oder minder beraubt, wenig Treibstoff. Und deswegen ist der erste russische Angriff da im Mitte Januar 1945 sehr schnell erfolgreich. Deutschen fallen auf Oder und Neiße, müssen sie sich zurückziehen. Aber jetzt kommt ein interessanter Punkt, der dann doch auch wieder gerne übersehen wird. Es gibt schon Untersuchungen dazu, aber was überhaupt nicht bewusst ist, die deutsche Luftwaffe entschließt sich, oder das Oberkommando der Wehrmacht entschließt sich in diesem Zeitpunkt, als die Rote Armee schon Ende Januar, Anfang Februar 1945 an der Oder steht, nochmal alle Kräfte im Großraum Berlin zusammenzuziehen, die eisernen Treibstoffreserven freizugeben. Und so gelingt es der Luftwaffe noch einmal für wenige Wochen einigermaßen die Luftherrschaft an der Oder zu erringen, sodass die Rote Armee, deren Nachschubwege eh total überdehnt sind zu diesem Zeitpunkt, sich entschließt, nicht mehr weiter über die Oder vorzustoßen auf Berlin und sozusagen Berlin schnell einzunehmen, sondern die Rote Armee entschließt sich und ihre Oberbefehlshaber erstmal nach Norden, nach Pommern und Ostpreußen und nach Süden, nach Schlesien sozusagen, die Flankenbedrohungen zu beseitigen. Und so erhält Berlin dann nochmal einen kurzen Aufschub.
Und man muss ja dazu auch sagen, Sie haben es ja schon erwähnt, mit der Ardennenoffensive lag der deutsche Schwerpunkt zu dem Zeitpunkt eher im Westen und die Ostfront war unterbesetzt, kann man das so sagen?
Ja, kann man definitiv so sagen. Das ist ganz interessant mit der Ardennenoffensive, sie hat in zweierlei Hinsicht auch Konsequenzen. Das erste, was Sie jetzt auch gesagt haben, mit dieser Entblößung der Ostfront und der letzten Reserven. Und zweitens auch, die Westalliierten, Briten und Amerikaner, sind sehr überrascht, dass die Wehrmacht nochmals zu so einer großen Offensive überhaupt fähig ist. Und deswegen in den kommenden Wochen, also Anfang des Jahres 1945, gehen die Alliierten deswegen sehr vorsichtig nur gegen die Wehrmacht vor und tasten sich sozusagen bis März langsam an den Rhein heran. Während die Rote Armee im Osten ganz schnell vorrückt und selbstbewusst vorrückt, aufgrund der schnellen Erfolge, ist im Westen genau das Gegenteil, dass die Alliierten sehr zögerlich sind und die Wehrmacht viel stärker einschätzen, als sie zu dem Zeitpunkt eigentlich ist.
Da sieht man wieder, man muss immer die Gesamtsituation im Blick behalten, sonst versteht man gewisse Zusammenhänge nicht.
Richtig, das ist ein ganz großes Credo, was ich immer wieder sage. Man muss den Zweiten Weltkrieg als einen Mehrfrontenkrieg verstehen und auch den Sieg der Alliierten über Deutschland nicht irgendwie einer einzelnen Nation zuschreiben oder sagen, die hat den Hauptteil getragen. Das sieht man auch an anderen Zeiten, 1942, 43 mit Stalingrad und Tunis beispielsweise. Das ist ein Koalitionskrieg und Nazi-Deutschland wurde von einer Koalition besiegt, wo jeder dann von den späteren Siegern seinen Beitrag geleistet hat, wenn auch in unterschiedlicher Form natürlich. Also das ist auch klar, aber es ist irgendwie eine Koalition.
Mit diesem Ergebnis erreichte der Krieg dann, also abseits der Bombardierung deutscher Städte, die natürlich die ganze Zeit stattgefunden hat, auch auf dem Boden das deutsche Kernland. Machte sich dann denn dieser Kampf auf deutschem Boden bemerkbar? Also gab es irgendwie eine Veränderung im Verhalten der deutschen oder sowjetischen Soldaten?
Ja, durchaus lässt sich da einiges erkennen. Fangen wir hier mal mit der deutschen Seite an. Die Nationalsozialisten schaffen es nochmal im Herbst 1944 nochmal einige Reserven zu mobilisieren. Auch der allseits bekannte Volkssturm wird da nochmal ausgerufen, der interessanterweise der Partei untersteht. Und die Partei schafft es nochmal in den letzten Kriegsmonaten einen richtigen Zugriff auf sozusagen die ganze deutsche Gesellschaft zu bekommen. Also es ist ganz interessant, der Krieg geht immer mehr verloren. Die Partei wird auch unbeliebter in der Bevölkerung, aber ihre Machtbasis wird eigentlich nochmal in den letzten Kriegswochen nochmal deutlich stärker und damit auch totalitärer in der deutschen Bevölkerung. Es gibt bereits im Herbst 1944 die Befehle, jetzt kommt der Kampf auf deutschen Boden. Es gibt dann von Hitler den sogenannten Fanatisierungsbefehl, dass jedes Dorf und jedes Haus muss eine Festung beziehungsweise ein Bunker sein. Und die Alliierten müssen da sozusagen ihre Siege oder ihr weiteres Vorgehen blutig erkaufen. Und das motiviert natürlich viele Soldaten schon nochmal, sowohl im Westen, aber vor allen Dingen im Osten, die Heimat nochmal zu verteidigen. Und da kommen wir jetzt eben zum zweiten Punkt, gerade eben im Osten, weil viele Soldaten wissen, was in den vorangegangenen Jahren die Deutschen als Besatzer in der Sowjetunion, wie die sich verhalten haben, was da für Verbrechen begangen worden sind oder waren auch selbst daran beteiligt. Und jetzt wissen sie halt natürlich, wenn jetzt die Rote Armee auf deutschen Reichsboden kommt, dann wird die Rache vermutlich groß sein. Und genauso ist es auch, die Rote Armee begeht bei ihrer Eroberung der deutschen Ostgebiete eine Vielzahl von Verbrechen unterschiedlichster Art. Besonders bekannt sind die Vergewaltigung geworden, aber auch Plünderungen, vor allen Dingen Mord. Und das Ganze wird dann auch noch von der sowjetischen Propaganda angestachelt. Ilja Ehrenburg, der Schriftsteller, ist da so ein typisches Beispiel. Und die sowjetische Führung oder die Führung der Roten Armee tut nichts bis sehr wenig nur dagegen, um diese Ausschreitungen der eigenen Soldaten zu unterbinden. Man will den Soldaten sozusagen die Möglichkeit geben, all das Unrecht, was der sowjetischen Bevölkerung angetan wurde, sozusagen jetzt an den Deutschen zu rächen. Und hinzu kommt, dass die Soldaten selbst lange Zeit Urlaubssperre hatten und auch sehr überrascht sind, wie reich im Vergleich zur Sowjetunion das Deutsche Reich, die Gebiete Ostpreußen und so weiter noch sind. Also praktisch nach dem Motto, jahrelang haben die Deutschen unser Land geschunden und jetzt leben sie weiterhin da noch in Saus und Braus. Stellt sich für die Deutschen natürlich ein bisschen anders dar, aber das ist der Blickwinkel der Roten Armee oder der Soldaten der Roten Armee und das erklärt dann das ganze Rachegefühl der Roten Armee. Wobei man auch da bei der Roten Armee, wie immer bei der Forschung, wenn man irgendwas schaut, natürlich auch nochmal genauer unterscheiden muss, wer da besonders beteiligt ist an diesen Verbrechen. Zumeist ist es die sogenannte zweite Welle, also die erste Welle, häufig Panzertruppen, die auch noch als die Elite gelten und besser, ja, auch besser ausgebildet. Die begehen meist weniger Verbrechen und was dahinter folgt, dann so Infanterie oder auch rückwärtige Teile, die gelten als besonders verrufen bei den Deutschen, was die Rote Armee betrifft.
Es klang schon ein bisschen an, also die Auswirkungen der Kampfhandlungen für die Zivilbevölkerung in den brandenburgischen Gebieten. Also vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Und dann auch die Frage natürlich, was geschah denn mit den Flüchtlingen, also die bereits aus den Ostgebieten ostwärts der Oder geflüchtet waren und sich jetzt sozusagen dann in Brandenburg sammelten, während die Rote Armee noch auf der anderen Oderseite innehielt?
Die Flüchtlinge sind natürlich ein großes Problem für die deutschen zivilen und militärischen Stellen. Das Hauptproblem war, dass es keine geplanten Evakuierungen zuvor gab. Die Nationalsozialisten haben bewusst darauf verzichtet, weil ansonsten aus ihrer Sicht die Gefahr bestanden wäre, dass die deutsche Bevölkerung in Panik verfallen wäre. Und so müssen dann ab Januar 1945 mit dem Beginn der Offensive der Roten Armee die Flüchtlinge aus den Ostgebieten oder die Menschen aus den Ostgebieten sind also auf sich alleine gestellt. Es kommen auch viele dann nach Brandenburg in den Großraum Berlin. Frankfurt an der Oder ist da speziell ein Knotenpunkt mit den Brücken über die Oder, wo da viele Flüchtlinge kommen. Und da gibt es dann Riesenprobleme, wie man diese ganzen Leute versorgt, wo man diese ganzen Leute unterbringt. Anderes Beispiel ist Dresden, das ja dann auch nochmal bombardiert wird, wo auch nochmal viele Flüchtlinge sind. Also die Flüchtlinge müssen da, zu weiten Teilen sind die auf sich alleine gestellt und müssen schauen, wie sie selbst überleben. Und die Angst, die diese Flüchtlinge immer wieder haben, ist, dass sozusagen die Rote Armee schneller ist und sozusagen sie überrollt quasi. Und das ist natürlich auch eine für die Wehrmacht nochmal eine letzte Motivation. Es wird vor allen Dingen nach 1945 besonders betont. Berechtigt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber dass das die große Motivation gewesen wäre, 1945 nochmal weiterzukämpfen, um sozusagen die Zivilbevölkerung zu schützen. Also wie gesagt, die Rache und die Furcht, sowohl von der Zivilbevölkerung als auch von den Soldaten, die Furcht vor Rache der Roten Armee ist allgegenwärtig auf deutscher Seite.
Vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu den Seeloer Höhen. Sie haben ja gesagt, das ist im Grunde so eine Schlacht, die, obwohl es die größte und blutigste Schlacht auf deutschem Boden jemals ist, heute, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten, aber doch deutlich unterrepräsentiert im kollektiven Gedächtnis. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Signifikanz. Also einerseits, warum überhaupt die Seeloer Höhen? Warum fand da ausgerechnet die Schlacht statt? Und wie genau gestaltete sich denn der Angriff dort?
Die Seeloer Höhen sind, wir kennen ja alle Brandenburg, wir kennen alle Großraum Berlin, das ist ja eigentlich ein Gebiet, was flach ist, mit Wäldern und Seen auch noch durchzogen ist und wenig Hügellandschaft. Allerdings an den Seeloer Höhen ist es anders. Dort vom Odertal aus, vom Oderbruch aus, steigt das Gelände nochmal, zumindest für Brandenburger Verhältnisse, signifikant an. Also so 50 Höhenmeter ungefähr und ziemlich steil auch. Und genau dort an diesen Höhen haben die Deutschen sozusagen ihre letzte Verteidigungsstellung aufgezogen. Also sind drei Linien, aber das Seeloer Höhen sind sozusagen die Hauptverteidigungslinie. Davor das ganze Gelände flach mit vielen Entwässerungsgräben, die sind sehr als Panzergräben oder die Antipanzergräben sind die, werden die eingesetzt. Und das ganze Gebiet so gut wie möglich nochmal mit Stellungen ausgebaut, mit Minen verlegt und so weiter und so fort. Und die Deutschen wenden da, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weichsel, auch interessant, Heeresgruppe Weichsel, obwohl wir eigentlich an der Oder sind, das ist auch mal wieder so eine Benennung in den Untergangstagen des Dritten Reichs. Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weichsel, Hein Rietzi, Generaloberst Hein Rietzi, der wendet da für die Seeloer Höhen nochmal so das ist ein Großkampfverfahren aus dem Ersten Weltkrieg an. Also er weiß, die Rote Armee hat eine unglaubliche Übermacht an Artillerie. Die Schlacht an den Seeloer Höhen ist auch die Schlacht der größten Zusammenziehung an Artillerie im gesamten Zweiten Weltkrieg. Und Hein Rietzi weiß das, dass die Rote Armee ihre Schlacht durch ein riesiges Artilleriebombardement einleiten wird. Und so kommt er eben auf die Idee, wie im Ersten Weltkrieg, die erste Linie relativ schwach nur zu besetzen. Und wenn das Artilleriebombardement aus ist, dass sich die Überlebenden der ersten Linie möglichst schnell auf die Hauptverteidigungslinie an den Seeloer Höhen zurückziehen und dort zunächst mal außerhalb der Reichweite der sowjetischen Artillerie sind und dort dann die Rote Armee ohne Artillerieunterstützung auf die deutschen Verteidiger trifft. Und dieser Plan geht auch auf. Am 16. April, am ersten Angriffstag, gelingt es der Roten Armee nirgendwo durch die Verteidigungsstellungen durchzustoßen. Ganz im Gegenteil, es stauen sich die sowjetischen Panzer im Oderbruch und sind dort eine leichte Beute für die deutschen Panzerabwehrwaffen. Und Schukow, der dieses Rennen auf Berlin ja nicht gegen seinen Kontrahenten Konjew verlieren will, entscheidet sich nochmal da seine Leute reinzujagen. Und in der Tat, es gelingt dann ab dem zweiten Tag, so ab dem 18. beginnt dann auch die deutsche Front langsam zu kollabieren. Und bis zum 20. April sind auch dann die letzten deutschen Stellungen an den Seeloer Höhen geräumt und die Wehrmacht flutet Richtung Osten beziehungsweise Südosten und Nordosten zurück.
Das kann man sich auch heute noch sehr schön ansehen, wenn man in dieses Gebiet fährt, also wie das Gelände wirklich da steil abfällt und was das für eine Rolle spielt.
Richtig. Also ich bin auch immer als Militärhistoriker der Überzeugung, eine Schlacht versteht man eigentlich erst, wenn man das Gelände auch richtig kennt. Und wie Sie sagen, bei den Seeloer Höhen, das ist schon sehr markant und sehr signifikant. Allerdings, wie Sie auch gesagt haben, im deutschen Bewusstsein oder auch im regionalen Bewusstsein überhaupt nicht richtig verankert, was für eine blutige Schlacht es ist, dass die Seeloer Höhen gemeinsam mit der Schlacht, Kesselschlacht von Halbe, eine der blutigsten, wenn nicht gar die blutigste Schlacht auf deutschem Boden ist.
Wenden wir uns dann mal dem Finale quasi an der Ostfront zu, also der großen Schlacht um Berlin. Welche Rolle spielte denn die Reichshauptstadt in den Überlegungen der Alliierten und auch auf deutscher Seite? Also wie sahen da die Pläne zur Verteidigung aus?
Typischerweise ist eine Hauptstadt immer ein strategischer Punkt. Also sehr häufig heißt es, wer die Hauptstadt eingenommen hat, der hat eigentlich letztlich mehr oder minder den Feldzug gewonnen. Und so ist es auch so, dass natürlich Berlin für beide Seiten besondere Bedeutung hat. Und die Alliierten, auf alliierter Seite war eigentlich klar ausgemacht, die Rote Armee soll Berlin einnehmen. Aber jetzt kommt ein ganz interessanter, auch wieder so ein Nebenaspekt, was man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und zwar Anfang April stehen die Amerikaner bereits an der Elbe. Wir haben da nur das bekannte Bild vor Augen. Amerikaner und Rote Armee schütteln sich die Hände da Ende April 1945 in Torgau an der Elbe. Aber die Amerikaner stehen da schon seit einigen Tagen. Und so hätte sich in Anfang April für die Amerikaner durchaus militärisch die Möglichkeit ergeben, schnell auf Berlin vorzustoßen und der Roten Armee sozusagen zuvorzukommen, weil auch zwischen der Elbe und Berlin kaum mehr bedeutende deutsche Truppen stehen. Und es gibt eben auch Überlegungen auf amerikanischer Seite, gerade einige US-Militärs und auch britische Verbündete, Montgomery ist zum Beispiel einer der britischen Oberbefehlshaber, die sagen, ja, lasst uns schnell auf Berlin zustoßen. Wir haben dadurch politisch einen Vorteil für die Nachkriegsordnung. Aber der alliierte Oberbefehlshaber Eisenhower winkt dann doch ab aus zwei Gründen. Erstens aus militärischen Gründen, weil er befürchtet, dass es dort in den Straßen von Berlin bis zu 100.000 Tote auf eigener Seite geben könnte. Und das ist etwas, was er der eigenen Bevölkerung nur schwer vermitteln könnte. Solche hohen Verluste kurz vor Kriegsende. Und das Zweite ist Eisenhower, der ja später auch US-Präsident wird nach dem Zweiten Weltkrieg, der hat immer ein sehr starkes politisches Gefühl. Und der versteht natürlich, wenn man dann kurz vor Schluss dem Verbündeten der Roten Armee da sozusagen Wortbruch begeht und ihnen die Siegestrophäe noch wegnimmt, dann könnte das politisch ziemliche Auswirkungen haben. Also verzichtet er darauf, als Erster in Berlin zu sein. Aber es ist natürlich trotzdem ein interessanter Punkt, dass das durchaus hätte sein können, dass die Amerikaner da als Erstes in Berlin gewesen wären. Und die Rote Armee, die steht, wie gesagt, seit Ende Januar eigentlich bereits an der Oder, hat dort in den kommenden Wochen einige Brückenköpfe über den Fluss gebildet. Aber der große Angriff auf Berlin und damit der Beginn der Schlacht um Berlin, darf man immer nicht so sehen, dass es hier nur ein Kampf ist um die Stadt selbst in den Straßen. Nein, es beginnt eigentlich am 16. April mit der Schlacht an den Seeloher Höhen, also 60 bis 70 Kilometer östlich von Berlin, wo nochmal sozusagen versucht wird, die Rote Armee aufzuhalten. Aber es ist von vornherein eigentlich klar, nicht wer die Schlacht gewinnen wird, sondern nur wie lange es dauern wird, bis die Rote Armee an den Seeloher Höhen durch die deutschen Linien durchstoßen wird. Und die letzte Offensive der Roten Armee ist auch wieder typisch für diesen deutsch-sowjetischen Krieg. Kampf zweier Diktaturen gegeneinander. Stalin will unbedingt so schnell wie möglich in Berlin sein und gibt deswegen seinen beiden Oberbefehlshabern, die dort stehen, dem Marschall Schukow von der ersten Weißrussischen Front und Marschall Konjew weiter im Süden, so im Großraum Forst, Cottbus steht der. Erste ukrainische Front, beide erhalten den Befehl, auf Berlin vorzustoßen, aber es gibt keine klare Trennungslinie und Ablaufplan. Stalin will sozusagen die beiden Marschälle nochmal anspornen, richtig, dass sie als Erste in Berlin sind jeweils, um sozusagen die militärische Ehre als Erstes einzuholen. Und so kommt es nochmal, dass die beiden und dabei vor allen Dingen Schukow an den Seeloher Höhen nochmal absolut die Leute ins Feuer hetzt, damit es möglichst schnell zu schaffen, den Durchbruch nach Berlin. Und das zeigt dann auch nochmal wieder, auch ist ja einer der großen Gründe, warum dieser deutsch-sowjetische Krieg so blutig ist auf beiden Seiten, weil hier eben zwei menschenverachtende Diktaturen gegeneinander kämpfen, denen auch das Schicksal der eigenen Leute zum Großteil dann egal ist. Hitler wiederum und seinen Getreuen geht es nur noch darum, den Krieg irgendwie künstlich zu verlängern, um sich selbst zu inszenieren, den eigenen Untergang zu inszenieren, sozusagen der Welt zu zeigen, wie sie sozusagen das große Deutsche Reich in einer wagnerischen Art untergeht, das Ganze. Also das ist auch nochmal, für die ist es natürlich klar, für Hitler oder Himmler oder für ähnliche, dass ein Frieden oder eine bedingungslose Kapitulation nicht in Frage kommt, weil sie genau wissen, da werden sie sofort verurteilt und hingerichtet. Wobei es natürlich bei Himmler zum Schluss doch nochmal in der Tat Versuche gab, mit den Westalliierten so einen Separatfrieden zu schließen. Auch Göring, von dem gibt es das Gleiche, so sozusagen das Retten, Versuch des Retten der eigenen Haut in den letzten Kriegswochen oder Kriegstagen, muss man eigentlich eher sagen. Und das, die Alliierten gehen natürlich auf das überhaupt nicht ein. Berlin selbst, da gibt es bereits die Planungen, die laufen Anfang 45 an, werden dann im März 1945 genauer ausgearbeitet oder im Februar, März, wie sich die Reichshauptstadt eigentlich verteidigen soll. Die Stadt wird in verschiedene Sektoren eingeteilt, die sich verteidigen sollen. Der Hauptverteidigungsring ist eigentlich im Inneren, sprich innerhalb des jetzt noch existierenden Berliner S-Bahn-Rings. Später werden da auch dann die härtesten Kämpfe stattfinden. Es ist auch so, dass da auch dieser Teil von Berlin, die Innenstadt, die größten Zerstörungen an der Bausubstanz deswegen auch stattfinden. Und diese Leute, die Berlin verteidigen sollen, das ist allerdings ein totales Mischmasch von verschiedenen Einheiten, Volkssturm vorrangig, aber auch Ersatzeinheiten. Es hat nicht mal jeder Soldat eine eigene Waffe zu dem Zeitpunkt unbedingt. Und diese Verteidiger von Berlin, die werden dann nochmal verstärkt durch Truppen, die sich nach der Schlacht von den Seeloher Höhen, also nach der Schlacht von den Seeloher Höhen gibt es eigentlich so drei, in drei Richtungen ziehen sich die geschlagenen Truppen zurück, der eine Teil nach Norden, der kleinere Teil, ein großer Teil nach Süden in den sogenannten Kessel von Halbe, der auch nochmal sehr blutig und sehr traumatisch ist für die Soldaten, auch in der Nachkriegszeit. Und ein dritter Teil zieht sich eben nach Berlin zurück und verstärkt nochmal die Verteidiger. Und da gibt es wieder so eine Episode, wo sich auch zeigt, das irrationale Handeln von Hitler in den letzten Kriegswochen oder Kriegsmonaten. Also Hitler, man darf ihn nicht so sehen, dass er ständig irrational gehandelt hat, auch militärisch. Das wäre viel zu vereinfachend, allerdings in den letzten Kriegswochen definitiv. Eine Erklärung dazu wäre meines Erachtens auch der anhaltende Drogenkonsum von ihm. Aber da gibt es eben diese Episode nochmal, dass er nach der Schlacht von den Seeler Höhen zieht sich der General Weidling zurück mit seinen letzten Truppen nach Berlin. Und Hitler will eigentlich Weidling sofort zu Tode verurteilen, weil er sich feige verhalten hätte. Und Weidling kommt zu Hitler und nach diesem persönlichen Gespräch zwischen Hitler und Weidling ist Hitler dann so begeistert von Weidling, dass er ihn nicht zu Tode verurteilt, sondern zum Kommandanten von Berlin ernennt für die Verteidigungsanstrengungen. Also irrationales Verhalten und Weidling übernimmt dann diese Aufgabe auch. Und so dauert dann die Schlacht in Berlin selbst in den Straßen. Eigentlich so 10 Tage nochmal sehr kurz, verglichen auch mit anderen Kämpfen, die wir in Städten haben, generell, aber auch im Zweiten Weltkrieg. Aber es ist sehr blutig und sehr verlustreich noch einmal da in den Straßen von Berlin.
Sie hatten schon ganz kurz erwähnt, in Berlin fand keine Evakuierung im Vorfeld statt. Das heißt also, die Zivilbevölkerung war während der Schlacht in der Stadt auf engstem Raum immer noch da und musste ausharren. Lassen sich bei solcher Kriegsführung im urbanen Raum überhaupt noch Trennlinien ziehen, also zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung, oder wird das wirklich alles vermischt?
Ja, es ist natürlich gibt es theoretisch noch die Trennlinien, Soldaten, Kombattanten, die kämpfen, Zivilbevölkerung, die da sitzt und nicht kämpft, aber das stellt sich natürlich aus der gegnerischen Perspektive, also sprich jetzt in diesem Fall des Angreifers, der Roten Armee, natürlich schwierig dar. Die können natürlich nicht erkennen, ob an diesem oder jenem Haus jetzt Zivilbevölkerung sitzt oder Soldaten oder gemischt, das beides ist. Also dadurch vermischt sich sozusagen im, ja, als Angriff oder als mögliches Ziel vermischt sich dann Zivilbevölkerung und Soldaten auf alle Fälle, sodass es in dieser Schlacht um Berlin eben nicht nur militärische Opfer und Tote gibt, sondern auch ganz genauso viele zivile Tote gibt. Aber auch da schon haben wir wieder das Problem, wir wissen nicht, wie viele eigentlich in dieser Schlacht um Berlin in den Straßen selbst gestorben sind, weder von Zivilisten noch von Soldaten. Man kann davon ausgehen, einige 10.000 auf beider, also sowohl deutsche Zivilisten als auch deutsche Soldaten. Hinzu kommen wieder mehrere 10.000 Soldaten der Roten Armee. Ja, das löst sich eben alles da so auf. Wir haben von der Schlacht um Berlin auch keine zeitgenössischen Überlieferungen. Also sprich, während gekämpft wird, schreibt keiner mehr, keine Kriegstagebücher mehr der beteiligten Einheiten. Das meiste, was wir haben, sind dann so Nachkriegserzählungen. Also entweder die kurz danach aufgeschrieben worden sind oder auch Jahre später erst. Und so muss man die Schlacht von Berlin eigentlich immer erst mit Nachkriegsaussagen lässt sich die nachvollziehen. Und ja, und für die Zivilbevölkerung heißt es, auf sich allein gestellt zu sein. Viel Hunger, Infrastruktur ist mehr oder minder zusammengebrochen, sucht häufig Schutz da in den U-Bahnhöfen. Die U-Bahnhöfe, die allerdings wieder gleichzeitig wichtig sind für die Nachschubwege für beide Seiten, weil die relativ geschützt sind. Gibt es dann auch Sprengungen und Überflutungen in U-Bahn-Schächten teilweise. Also es sind alles die Bevölkerung, die da auf sich alleine gestellt ist und ja in dauerhafter Angst leben muss und eigentlich nur hofft, dass es möglichst bald vorbei ist. Und ja, die Angst auch vor der Roten Armee mit Vergewaltigungen und so weiter, die da auch häufig vorkommen. Ja, die Schlacht um Berlin ist eigentlich nochmal so ein richtiges Inferno, wobei es, wie gesagt, schwierig ist, dieses ganze Inferno dann auch als Historiker greifbar zu machen, weil man da sehr stark auf diese Nachkriegsaussagen angewiesen ist.
Ja, und dieses Quellenproblem, das betrifft nicht nur die Militärgeschichte, sondern es zieht sich ja durch im Grunde, weil einfach 1945 in den letzten Wochen alles zusammenbricht und sich auflöst und weder die offiziellen Stellen noch die privaten Quellen rudeln. Das heißt, man muss sehr viel rekonstruieren und ist angewiesen auf entweder Nacherzählungen oder auf die wenigen Fragmente und Fetzen, die sich da noch finden lassen.
Ja, das ist richtig. Also April 1945 ist sicherlich der Monat im Zweiten Weltkrieg, der quellenmäßig, zumindest für die deutsche Seite, am schwierigsten zu erfassen ist. Und es ist dann eine Schwierigkeit auch für die Historiker. Und da lassen sich dann eben viele Fragezeichen, muss man da dahinter setzen. Und auch gerade, was wir vorher auch besprochen haben, Anzahl der Toten, wir wissen es nach wie vor nicht so richtig in der Schlacht um Berlin, wie viele Tote da es auf deutscher Seite gegeben hat und auf sowjetischer Seite.
Wo wir gerade von den Toten sprechen, es sterben sozusagen in der letzten Schlacht oder Schlachten nochmal tausende Menschen auf beiden Seiten. Aber ja nicht nur durch die Kampfhandlungen, sondern es kommt eben innerhalb Berlins auch noch zu den sogenannten Endphase-Verbrechen. Was genau versteht man denn darunter und vor allen Dingen, wieso kommt es gerade in den letzten Tagen nochmal zu dieser Welle von Verbrechen?
Ja, diese Endphase-Verbrechen sind Verbrechen, die die Nationalsozialisten oder auch also von Partei, aber auch von militärischen Dienststellen in letzten Kriegswochen, Kriegstagen begangen werden. Man muss dazu verstehen, dass eigentlich für 1945 die deutsche Strategie oder Hitlers Strategie eigentlich nur noch aus zwei Punkten besteht. Einerseits Hoffnung, dass die alliierte Koalition zwischen den Sowjets und den Westalliierten irgendwie zerbrechen wird. Und das zweite ist irgendwie noch das Zerstörungswerk an den europäischen Juden zu vollenden, also aus Sicht Hitlers und der Nationalsozialisten. Und auch die Vorbereitung sozusagen darauf, dass sie aus Sicht Hitlers das deutsche Volk sich nicht in diesem Existenzkampf gegen, wie er es nennt, die slawische Rasse durchgesetzt hat und damit jegliche Existenzberechtigung verlieren würde. Und das ist sozusagen der große Schirm für diese Endphase-Verbrechen. Und da gibt es eine Reihe unterschiedlicher Kategorien der Endphase-Verbrechen. Einerseits Verbrechen an der eigenen Bevölkerung, sprich gibt es zum Beispiel den Flaggenerlass Himmlers, wenn in einem Dorf oder auch in irgendwelchen Häusern die weiße Flagge gezeigt wird zur Kapitulation, soll sofort der Bürgermeister oder auch die Beteiligten sofort erschossen werden. Also sozusagen durchhalten bis zum Schluss, bis 11:55. Und da zeigt sich also der Furor nicht mehr gegen irgendwie Fremde, sondern gegen die eigenen, unter Anführungszeichen, Volksgenossen. Und das Werk der Zerstörung an einem europäischen Juden zeigt sich auch nochmal in den letzten Wochen, indem die ganzen Konzentrationslager, die werden nicht irgendwie eröffnet und man lässt die Leute gehen. Nein, die Leute werden, das geschieht bereits schon Monate vorher, auch eingeübt, das Ganze. Die werden evakuiert, diese Konzentrationslager. Die Juden werden dann nochmal auf die sogenannten Todesmärsche geschickt, unter schlechtesten Bedingungen, verhungern sie dann häufig oder werden erschlagen, weil sie entkräftet nicht mehr weiterlaufen können. Und so gibt es eigentlich in ganz Deutschland, in den letzten Kriegswochen gibt es riesige, so diese Todesmärsche, wie sie heißen. Und wenn wir auch von Befreiung von Konzentrationslagern sprechen, wie Dachau, wie Bergen-Belsen und so weiter, das ist ein Teil, aber die meisten Leute werden eigentlich irgendwie während dieser Todesmärsche befreit, dass irgendwann einmal die Deutschen, dass sich alles auflöst und die deutschen Bewacher dann doch schnell die eigene Flucht suchen und dann die Leute wieder auf sich alleinige angewiesen sind. Und eben diese Endphase-Verbrechen sehen wir auch in der Schlacht um Berlin, durch das Erschießen eigener Leute, die zu schnell kapitulieren wollen. Mehr Angst im Rücken als von vorne, wie ein deutscher General sagt, der General Schörner. Und mit fliegenden Standgerichten. Aber wir sehen auch im Großraum Berlin auch diese Todesmärsche, gibt es da auch Konzentrationslager Oranienburg und so weiter. Auch im Großraum Berlin gibt es diese Todesmärsche und dann die anschließende Befreiung in den umliegenden Wäldern für diese Leute. Auch diese Todesmärsche, auch nochmal wieder gesagt, wir wissen alle davon, aber was en Detail da jeweils immer passiert, ist auch quellenmäßig dann auch wieder schwer nachzuvollziehen, aufgrund dem Zusammenbruch sämtlichen staatlichen Rahmens.
Am 2. Mai kapitulierte dann schließlich Berlin und am 8. Mai, wie bekannt ist, erfolgte die gesamtdeutsche Kapitulation. Aber endete damit dann auch die Gewalt? Also wie sah die Situation so in den ersten Tagen, in Anführungszeichen, des Friedens in der Stadt aus? Also für Soldaten wie für Zivilbevölkerung?
Ja, der 8. Mai, der auch gemeinhin so als Stunde Null gesehen wird. Die Wissenschaft zweifelt es immer mehr an, ob das überhaupt eine Stunde Null war. Das muss man vielleicht auch nochmal genauer differenzieren. Aber den 8. Mai muss man in vielerlei Hinsicht auch symbolisch sehen. Also es ist nicht so, dass am 8. Mai Frieden ist oder kapituliert wurde. Es wurde bereits in den Tagen zuvor die Wehrmacht in Italien kapituliert, ja gegenüber den Westalliierten schon früher kapituliert. Und in Berlin eben am 2. Mai. Interessant ist aber, dass diese ganzen Kapitulationen erst stattfinden, nachdem Hitler tot ist. Und nachdem sozusagen die Soldaten aus ihrer damaligen Sicht sich jetzt nicht mehr an den Eid auf Hitler gebunden fühlen. Aber der 8. Mai ist natürlich, damit schweigen dann auch die Waffen, wobei es gibt dann nochmal den Prager Aufstand, der da auch zu diesen Tagen stattfindet. Also es ist nicht so, dass das Töten sofort aufhört. Ganz zu schweigen in Osteuropa von Widerstandsbewegungen gegen den Stalinismus oder auch der griechische Bürgerkrieg. Aber der 8. Mai bedeutet ja das militärische Ende des Deutschen Reiches, aber nicht das Leiden der Zivilbevölkerung unbedingt. Okay, es gibt nicht mehr die Bombennächte, aber sie haben trotzdem, es gibt Hunger in den sowjetisch besetzten Gebieten, immer noch die Angst vor Vergewaltigungen. Und für die Soldaten ist der 8. Mai, oder auch wenn sie vorher schon kapituliert haben, natürlich verbunden mit vieler Ungewissheit. Wo geht eigentlich die Reise jetzt hin? Wie geht es mit Deutschland weiter? Wie geht es mit einem persönlich weiter? Und ich erinnere mich zum Beispiel noch mal sehr gut dran, dass mir noch vor 30 Jahren mal ein Wehrmachtsveteran gesagt hat, Ja, ich war 12 Jahre im Krieg. Habe ich da als 18-Jähriger gefragt, was, der hat doch bloß 6 Jahre gedauert, der Zweite Weltkrieg. Er hat gesagt, ja, ich war 6 Jahre Soldat und 6 Jahre noch in Kriegsgefangenschaft. Also ich will damit sagen, dass eben der 8. Mai ein symbolisches und wichtiges Datum ist und für viele auch die Befreiung bedeutet hat. Aber dass das eben, ja, der Krieg damit und vor allen Dingen die Folgen des Zweiten Weltkriegs damit längst nicht abgeschlossen sind.
Ja, da muss man wieder schauen, sozusagen, blickt man aus unserer heutigen Sicht darauf oder blickt man aus der Sicht der Zeitgenossen damals auf dieses Datum, das für diejenigen damals vielleicht deutlich weniger Bedeutung hatte als für uns. Und ja. Es wird ja jetzt auch wieder von rechtsextremen Kreisen sozusagen diese Diskussion eröffnet und es gibt sie auch in der Forschung natürlich. Wie nennt man ihn denn? Ist es ein Tag der Befreiung? Ist es ein Tag des Zusammenbruchs, der Niederlage? Verschiedenste Aspekte. Also wie wird denn da aus sozusagen militärgeschichtlicher Sicht drauf geblickt?
Ja, da gibt es natürlich auch keine eindeutige Antwort dazu von der Wissenschaft oder auch allgemein kann man auch nicht, weil da muss man immer ausdifferenzieren. Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus hat die Berechtigung für viele Personen und das bedeutet auch das Ende einer der brutalsten Diktaturen der Weltgeschichte. Das ist ganz unbenommen, aber es ist eben ein symbolischer Tag. Nehmen wir jetzt beispielsweise andere Gebiete, die Kapitulationen sind teilweise früher erfolgt, da sind schon die Gebiete, ist der Krieg beendet worden, es sind schon einige, wenn wir sprechen von Befreiung vom Nationalsozialismus, die Konzentrationslager sind bereits vorher befreit worden. Also den 8. Mai müssen wir als Symbolik nehmen. Die damaligen Leute haben es als Niederlage empfunden, aber auch letztlich als Befreiung vom Krieg. Also es war schon ein Aufatmen da, oh, endlich ist es vorbei. Also gerade in den letzten Kriegswochen, als dieser Krieg mit voller Wucht auf Reichsgebiet trifft, ist es für viele Deutsche dann natürlich schon nochmal eine Erleichterung, dass vorbei ist. Man schaut da natürlich in eine ungewisse Zukunft hinein und ganz wichtig ist da gerade Westdeutschland, dass dort der Aufbau dann vergleichsweise schnell vonstatten geht und auch Westdeutschland sich wirtschaftlich sehr schnell erholt und man dann eigentlich diesen 8. Mai, ist auch in den 50er, 60er Jahren keine große Diskussion, wie man den 8. Mai begehen sollte. Das ist eigentlich ein Thema, was dann erst in den 70er und vor allen Dingen 80er Jahren mit der Rede von Präsidenten Weizsäcker so aufpoppt und was für uns heutzutage eine wichtige Symbolik ist, auch für Sieg letztlich der Demokratien über ein totalitäres Regime. Wobei man, das muss ich auch immer wieder sagen, bei der Roten Armee oder mit der Sowjetunion auch immer wieder vorsichtiger sein muss, wo man da wirklich dann von Befreiung sprechen kann. Es ersetzt ja dann ein totalitäres Regime das andere, wobei die natürlich in ihrem Gewaltverhalten nach dem 8. Mai sich natürlich dann schon unterscheiden. Aber für viele hat es jetzt nicht der 8. Mai Freiheit und Demokratie gebracht, also jetzt auch über Deutschland hinaus für ganz Osteuropa gesprochen. Also muss man, wie gesagt, das alles ausdifferenzieren und darüber diskutieren und ja, aber in der Öffentlichkeit oder in der Politik mag man eben gerne so Symbolik und sich an so Jubiläumstagen aufhängen, um damit auch eine gewisse politische, geschichtspolitische Message rüber zu bekommen. Das ist in der Natur der Sache so, da ist der 8. Mai keine Besonderheit.
Wir Historiker müssen ja generell aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr von Jubiläen leiten lassen.
Ja.
Sage ich natürlich ganz, ganz ironisch jetzt in dieser Serie.
Ja, es ist in der Tat so, ich weiß es. Man bekommt da bei diesen Jubiläumstagen immer auch als Historiker auch am meisten Aufmerksamkeit. Das ist auch nochmal so eine Sache.
Genau, man muss sozusagen vorsichtig sein, dass man es sich ein bisschen zunutze macht, aber auch abseits davon mal andere Dinge zu erforschen. Kehren wir nochmal ganz kurz zurück in den Krieg sozusagen. Wir haben ja darüber gesprochen, also 1945 war das Kriegsende deutlich erkennbar, auch für die Soldaten selbst. Die Rote Armee war massiv überlegen. Und trotzdem kämpfte die Wehrmacht im Grunde größtenteils wirklich bis zum bitteren Ende. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich? Also warum gab es da nicht schon größere, also noch größere Auflösungserscheinungen oder irgendwie früheres Einlenken?
Ja, das ist in der Tat eine Frage, die nicht nur die Historiker heutzutage beschäftigt, sondern auch schon damals die ehemaligen Kriegsgegner beschäftigt hat. Also die Amerikaner haben da auch und die Briten, die Rote Armee wird sicherlich auch gemacht haben, Untersuchungen angestellt, an was das Ganze liegt. Und die erste Antwort wäre damals gewesen, oder auch heute denkt man sich vielleicht Land auf, Land ab, vielleicht teilweise liegt es an der Ideologie, dass die alle so nationalsozialistisch gedacht haben. Die Amerikaner haben damals in ihren Untersuchungen herausgefunden, dass eigentlich man nur so von 15% der Soldaten von richtigen Hardcore-Nazis sprechen kann, der Rest wäre Mitläufer. Aber diese 15% wären meistens in diesen Kernfunktionen drin, also sehr häufig die jungen Offiziere, die ja, so Kompanie und Zugebene geführt haben, also zwischen 30 und 100 Leute, die also praktisch nah an den Leuten dran waren. die durch die Hitlerjugend gelaufen sind, die wären zum Großteil deutlich nationalsozialistisch indoktrinierter gewesen. Und der Rest hätte dann halt sozusagen mitgemacht. Und da gibt es dann auch immer die große Frage, wie weit dann auch die Gruppenkohäsion eine Rolle spielte. Auch in Forschungsfragen, inwieweit Soldaten für irgendwelche abstrakten Ideale kämpfen oder ob sie nicht irgendwie für den Kameraden links und rechts neben sich kämpfen. Das sind auch große Diskussionen, aber diese Gruppenkohäsion ist eigentlich 1945, in den letzten Kriegswochen, aufgelöst, sodass man da auch nach anderen Ansätzen suchen muss. Und da denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Furcht vor der Zukunft Deutschlands, was passiert mit Deutschland, die Furcht, was passiert, wenn ich mich ergebe, gerade gegenüber der Roten Armee, die Furcht, was passiert mit der eigenen Familie, die Furcht, was passiert mit mir, wenn ich jetzt doch die Waffen niederlege und versuche, irgendwie mich in die Wälder durchzuschlagen. Da ist nämlich die Furcht da, dass ich von einem deutschen fliegenden Standgericht aufgegriffen werde und sofort gehängt oder exekutiert werde. Also die Furcht ist, wie gesagt, überall vorhanden und man kann so sagen, aus der kleinen Kampfgemeinschaft, die als Soldat immer beschwört, die kleine Kampfgemeinschaft ist sozusagen eine Notgemeinschaft im Untergang geworden. Also die Soldaten, die sehr häufig da eben aus Furcht weiterkämpfen. Aber man muss trotzdem immer wieder sagen, auch wenn die Deutschen in vielerlei Hinsicht bis 5 nach 12 gekämpft haben, der Großteil der deutschen Soldaten, die absolute Masse, hat es dann doch vorgezogen, in Kriegsgefangenschaft zu gehen, auch wenn die meisten versucht haben, in westalliierte Kriegsgefangenschaft noch irgendwie zu kommen. Aber selbst gegenüber der Roten Armee hat dann deutlich mehr haben sich dann doch ergeben, als nochmal bis sozusagen bis zur Selbstaufgabe zu kämpfen. Und da unterscheidet sich dann doch wieder die Wehrmacht, selbst die Waffen-SS, von beispielsweise der japanischen Armee, wo im ganzen Krieg nur wenige Zehntausende in alliierte oder amerikanische oder britische Kriegsgefangenschaft gegangen sind. Also das ist dann doch nochmal eine andere Kultur. Und ja, so lässt sich eben das erklären, dass die Wehrmacht da so lange gekämpft hat. Und es gibt noch andere Punkte, gäbe es noch anzusprechen, wie ich ganz am Anfang gesprochen habe, von der Luftwaffe, die es nochmal geschafft habe, Anfang 45 da nochmal ihre letzten Kräfte zusammenzusammeln. So gibt es dann auch bei der Wehrmacht immer wieder noch die Panzertruppen, die es schaffen, da immer wieder sozusagen als Rückgrat punktuell Widerstand zu leisten und das dann auch wieder dazu sorgt, dass dann auch Truppen, die links und rechts davon stehen, nochmal länger durchhalten, als man eigentlich ursprünglich geglaubt hätte. Also es ist ein bunter Blumenstrauß, aber da ist sicherlich noch nicht das letzte Wort in der Forschung gesprochen.
Ist ja immer das Beste, wenn man selbst noch weiter forschen kann.
Ja.
Ja, und dann zum Abschluss natürlich auch noch die Frage für unsere Zuhörer, wenn sie sich selbst noch weiter damit beschäftigen wollen, vielleicht auch selbst tatsächlich forschen wollen dazu, hätten Sie noch irgendwie Literaturempfehlungen oder andere interessante Angebote, wo man sich selbst weiter damit beschäftigen kann?
Ja, ich weiß nicht, ob es statthaft ist, für sich selbst zur Werbung zu machen, aber es gibt von mir das Buch Die Schlacht um Berlin und das Ende des Dritten Reichs 1945, verschienen 2020 im Reklam Verlag. Das ist ein kurzer, schneller Überblick. Wer allerdings tiefer ein bisschen einsteigen mag und dabei gute Geschichten, so gute unter Anführungszeichen, Geschichten lesen mag, dem sei das Buch von Anthony Beaver ans Herz gelegt. Mit wirklich ergreifenden oder spannend erzählten Schlacht um Berlin. Ansonsten auch, ich schaue es mir immer wieder gerne an, wurde zwar von einigen Kollegen damals negativ befunden, aber ich finde ihn sehr gut, den Film Der Untergang, wo man nochmal so kriegt einen Einblick, wie das so in den letzten Kriegstagen im Hitlers Bunker vor sich gegangen ist. Ja, das sind so eigentlich so meine Literaturempfehlungen, die ich jetzt so geben würde. Aber es gibt auch, da muss man ein bisschen tiefer mal graben, aber auch auf lokaler Ebene gibt es da durchaus die eine oder andere Buchempfehlungen, die man da machen kann, wo nochmal die Regionalgeschichte aufgearbeitet wurde von irgendwelchen Lokalhistorikern. Oder auch für die Schlacht von Berlin von dem Tony Letizier gibt es auch nochmal so genaue Darstellungen von einzelnen Stadtteilen in Berlin selbst, wo wie da gekämpft wurde. Also gibt einiges um die Schlacht um Berlin, aber vieles ist immer mit Fragezeichen zu versehen, also aus historischer Sicht.
Und vielleicht kommen ja jetzt zum 80-jährigen Jubiläum auch nochmal das ein oder andere dazu. Das ist ja zu erwarten. Ja, vielen Dank. Damit wären wir am Ende der Folge. Vielen Dank für diesen Gesamtüberblick über die militärische Situation im Reich, aber vor allen Dingen auch in Berlin und Brandenburg und im Grunde die letzten Tage des Kriegsverlaufs. Vielen Dank, Herr Lee.
Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Bergmann.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gern auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.